Ja, ich freue mich auch. Das ist ja relativ voll geworden hier. Und bevor ich loslege, weise ich auch nochmal darauf hin, dass es eine neue Ausgabe des Extrablatts, einer Zeitschrift aus Bremen, gibt, wo unter anderem ein sehr ausführlicher Text der eben erwähnten Gruppe Les Madeleines über Materialismus und Tod drin enthalten ist. Ich hoffe, dass die da auch vorne bei Carmen erhältlich ist. Ach, oder da am Tresen. Ah, genau. Kostet 4 Tacken. Ja, ich werde mich heute eben, wie gesagt, Judith Butlers unkritischer Theorie widmen. Der unmittelbare Anlass dürfte sich einigermaßen von selbst erklären, nämlich eben die Adorno-Preisverleihung durch die Stadt Frankfurt in diesem Jahr und das doch erstaunlich große kritische Echo, was diese Entscheidung gefunden hat. Nachdem zunächst ja nur so Kleinstblogger sich da ein bisschen beschwert haben in der Jungle World, hat dann ja schließlich auch der Zentralrat der Juden in Deutschland relativ scharfe Kritik daran geäußert, dass eine Propagandistin von Israel Boykott und Sanktionen und außerdem eine politische Aktivistin, die erklärt, dass es ganz wichtig ist festzustellen, dass Hamas und Hisbollah zu globalen Linken gehören, dass diese eben eine Ehrung kriegt, die nach einem Mann benannt ist, der ja immerhin einen großen Anteil seiner theoretischen Energie auch auf die Durchdringung und Bekämpfung des Antisemitismus verwandt hat. Die Rechtfertigung der Verteidiger und Verteidigerin Butlers war ja vielleicht so paradigmatisch zusammengefasst in einem Taz-Kommentar von Micha Brumlik, wo es dann also nicht etwa versucht wurde, die Position Butlers zu Israel zu rechtfertigen oder zu Hamas und Hisbollah. Das lässt sich für die meisten beim besten Willen nicht machen. Aber, so Brumlik eben in der Taz, so sind Philosophen nun mal. Das kennen wir schon von Thales von Milet, der irgendwie in die Sterne schauend dann in einen Brunnen gefallen ist und dann hat ihn eine Magd ausgelacht, sodass der große Denker noch nicht mal den Brunnen vor seinen Füßen sieht. Aber das ist natürlich irgendwie ganz deplatziert, denn weil Philosophen eben immer den Kopf in den Sternen haben, haben sie einfach kein Geschick im Irdischen, ob das nun Brunnen betrifft oder eben die Nahostpolitik. Und deshalb sei eben, so Brumlik, Butlers radikale Philosophie völlig unabhängig zu bewerten von ihren antizionistischen Ausfällen. Ich erwähne das nur mal kurz, weil ich das gestern Nacht noch gehört habe in einer Ausgabe der Lorettas Leselampe vom Freien Senderkombinat Hamburg, wurde das Argument geringfügig nochmal variiert in einer, wie ich finde, besonders originellen Form, wo auch gesagt wurde, naja, okay, diese Äußerungen, die skandalisierten, die sind natürlich nicht wirklich zu rechtfertigen, aber in der Philosophie tut Butler eigentlich alles dafür, um ganz unmissverständlich Hamas und Hisbollah zu kritisieren. Ich halte diese Trennung von politischen Äußerungen und Philosophie für ziemlich merkwürdig, gerade für eine Philosophin, die sich ja selbst als radikale Aktivistin versteht und deren Parteinahme im Nahostkonflikt sich ja auch nach ihrer Vorstellung nicht einfach irgendwie aus dem hohlen Bauch ergibt, sondern schon als Ergebnis ihrer Moralphilosophie. Und möchte daher genau dieses Gerücht von Butlers radikaler Philosophie ein wenig kritisieren, auseinandernehmen. Es ist ein hartnäckiges Gerücht, was sich eigentlich seit den 90ern hält, als eben das Unbehagen der Geschlechter oder im Original Gender Trouble halt wirklich wie Furore machte unter Linken und Linksradikalen. Und ich erinnere mich, dass man damals wirklich überhaupt nicht darum herumkam, Judith Butler halt wirklich als so ziemlich das Radikalste überhaupt, was sich denken lässt, zu verstehen. Heute ist das, denke ich, nicht mehr ganz so euphorisch, aber trotzdem ist gerade genau diese poststrukturalistisch-dekonstruktivistische Gender-Theorie ziemlich in das eingesickert, was man vielleicht so linken Alltagsverstand nennen könnte. Zu zeigen wäre also gerade, dass es sich nicht nur um einzelne Ausfälle handelt von Frau Butler, sondern dass gerade und genau die gefeierte Philosophie grundstürzend affirmativ ist. Das Problem ist gleichzeitig, wie eigentlich Kritik an einer Theorie zu üben ist, die eigentlich so hermetisch wie wiederum vage daherkommt und unglaublich schwer überhaupt nur auf einen Widerspruch zu bringen, weil es sehr, sehr schwer ist, überhaupt einzelne Aussagen, denen man widersprechen oder denen man zustimmen kann, aufzufischen. Ich möchte das illustrieren einmal an dem Buch Judith Butler zur Einführung von Hannelore Bublitz im Junius Verlag, also relativ, eigentlich eine relativ gute Reihe, Einführungsreihe, und anhand von ein paar Zitaten. Das geht los auf Seite 21. Butlers Theorieprojekt ist zentriert um die Vorstellung, dass Worte von der Macht durchdrungen sind und die Macht haben, Dinge wie den biologischen Körper aus der begrifflichen Substanz heraus zu fertigen. Ein zentraler Aspekt ist daher die Infragestellung des Materiekonzeptes und des Körpers als vorgängigere Voraussetzung der Zeichen und der Sprache. Dann auf vier Seiten weiter finden wir es wiederum. Materie wird vielmehr diskursiv erzeugt. Diskurse bilden selbst auf quasi physikalische Weise ein Ding oder treten an seine Stelle. Eine Seite weiter erfahren wir wiederum, der diskursive Geist in Tüdelchen nimmt performativ körperliche Gestalt an. Das zeigt, dass Diskurse mehr sind als die bloße Bezeichnung der Dinge. Wiederum eine Seite später. In beiden Fällen, bei performativen Sprechakten und Diskursen, wird sprachphilosophisch angenommen, dass Sprache die Bedingung der Hervorbringung und der Repräsentation von Materie ist. Und schließlich nochmal wieder drei Seiten später. Der Körper entsteht und besteht in der grundlegenden Abhängigkeit von einem normativ regulierenden Ideal, das den Körper in seiner Materialität formt. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass auf diesen 10 Seiten tatsächlich nicht einmal nach vorne gekommen ist, sondern immer die gleiche Aussage wieder und wieder wiederholt wird, geradezu beschworen, also nicht argumentativ irgendwie hergeleitet, sondern wirklich mal als Voraussetzung, mal als Schlussfolgerung, mal als philosophische Annahme gesetzt wird, aber nie versucht wird, in irgendeiner Form zu begründen, als würde, wenn die Autorin das nicht immer wieder sich selbst und den anderen vorsagen würde, eigentlich sie selbst und ihre Leser gar nicht recht dran glauben. Nun könnte man natürlich sagen, dass eine schlechte Einführung nicht Judith Butler anzulasten ist. Aber die Hilflosigkeit, die Theorie zusammenzufassen, die Ersetzung also von Argumentation durch Insistieren, ist genau in ihrer spezifischen Art und Weise des Philosophierens angelegt. Die Frage also ist, was macht eigentlich die Anziehungskraft einer Theorie aus, die sich eigentlich einigermaßen mit gutem Recht auf solche Beschwörungsformen herunterbrechen lässt, die furchtbar inhaltslos, antimaterialistisch, ja, wie noch zu zeigen wäre, antireformistisch ist und dazu noch, auch das gehört dazu, schrecklich schlecht geschrieben. Das wird zum Teil, denke ich, verständlicher durch die Vorgeschichte oder durch die Situation der feministischen Theorie oder des Feminismus überhaupt in den frühen 90ern. Das Impasse des Feminismus seit der neuen Frauenbewegung, seit der zweiten Frauenbewegung, seit den späten 60er Jahren, ist wahrscheinlich damals immer die Frage von Gleichheit und Differenz gewesen, als die Aporie einer feministischen Gesellschaftskritik. Also die Frage, wann ist Frau eben als Frau und wann ist sie als Mensch von Herrschaft betroffen? an genau diese Unauflösbarkeit, wann fordere ich sozusagen Gleichberechtigung mit den Männern und wann fordere ich gerade etwas anders zu machen, als es ist, also als die männliche Gesellschaftsform es hervorgebracht hat. Genau das führt eigentlich dazu, zu einer Spaltung, die es letztendlich bis heute ja noch gibt, einerseits in einen relativ theoriefernen Lobbyismus, der seine Erfüllung dann schließlich in der Forderung Frauen in die Bundeswehr findet, einerseits, und andererseits eben in einer Form von Esoterik, die dann in gemeinsamen Menstruationshütten endet. Anders formuliert, die Frage, die sich stellt, ist eben genau der, wie klein ist der kleine Unterschied? Was also ist Kultur, eben in dem Sinne von Simone de Beauvoir, wir werden nicht als Frauen geboren, sondern wir werden zu Frauen gemacht. Was ist also Kultur, das heißt veränderbar, und was ist Natur oder eine irgendwie zu verstehende wesentliche, vom Männlichen differierende Weiblichkeit? Wo also ist der Trennungsstrich zwischen, wie die schönen englischen Begriffe heißen, Sex und Gender? Butlers Versprechen, wie aus der Sackgasse herauszukommen ist, heißt genau die bekannte Formel, Sex ist immer schon Gender. Was im Umkehrschluss, was weniger häufig bedacht wird, natürlich auch heißt, dass Gender immer schon Sex ist, das heißt unauslöschliches Schicksal. Aber genau diese Formel durchschlägt sozusagen den gordischen Knoten und seither ist genau diese Opposition von Gleichheit und oder Differenz eigentlich aus den feministischen Debatten, jedenfalls den radikaleren, weitgehend verschwunden. Es ist übrigens ein bisschen bemerkenswert, dass diese Lösung, die Butler halt hier vorschlägt, durchaus nicht in dem vorgezeichnet ist, was man Poststrukturalismus nennen kann. Also wenn man heute an poststrukturalistischen Feminismus denkt, denkt man natürlich an Judith Butler und ihre Epigonen und Epigoninnen. Aber die frühere Vertreterin von dem, was man eigentlich mit ziemlich viel Fug und Recht Poststrukturalismus nennen könnte, also Luz Irigaray, Julia Kristeva oder Helen Cizou, haben ja eigentlich eine ziemlich genau gegenteilige Bewegung zu dem gemacht, was eben Butler propagiert. Nämlich genau in Anschluss und Abstoßung von der strukturalistischen Linie, sagen wir mal Lévi-Strauss-Lacan, also eben genau deswegen Poststrukturalismus. Das heißt mit der Formel raus aus der Logik der Verwandtschaftsstrukturen, also die Theorie, die Lévi-Strauss so berühmt gemacht hat, dass sich die Gesellschaft vor allen Dingen durch Verwandtschaftsverhältnisse regelt oder anders ausgedrückt durch Frauentausch. Das heißt, dass die Frauen eben in exogamen Beziehungen kursieren, ausgetauscht werden, um Gesellschaft herzustellen. Und gegen diese immer so auch etwas affirmativ bei Lévi-Strauss dargestellte Position der Verwandlung der Frau in ein kursierendes Zeichen, in ein Zirkulationsobjekt, propagieren eben Irigaray, Kristeva und Co. die symbolische Ordnung als Phallokratie und fordern dagegen dann eben, wenn ich es mal sagen sehr holzschnittartig runterbreche, einen Rekurs auf tatsächlich das Weibliche, was außerhalb dieser symbolischen Ordnung der zirkulierenden Zeichen steht, also außerhalb der Phallokratie. Ein Rekurs auf ein Weibliches als das Oppositionelle im Sinne von nicht-diskursive, das nicht-logifizierte. Und was dabei herauskommt, bei Irigaray ist es dann das Lob der Schamlippen, die kein anderes brauchen, also keine Referenz, um sich selbst zu liebkosen. Bei Julia Kristeva ist es über ihre Theorie des Semiotischen schließlich eine Apologie des mütterlichen, also nicht-logifizierten Diskurses, der reinen Lautlichkeit, die Mutter mit Kind austauschen. Das ist eigentlich ziemlich genau das, was man heute sozusagen aus poststrukturalistisch-feministischen Perspektive als knallharten Essentialismus lesen würde. Butlers Innovation ist daher ja auch, es gibt kein Jenseits der symbolischen Ordnung, kein Jenseits des Gesetzes, kein Jenseits der Macht, wie auch immer die verschiedenen Aliasse da eben heißen. gegen falsche Idyllen eines weiblichen Essentialismus gerichtet, sagt Butler eben, es gibt gar kein einheitliches Subjekt, die Frauen, und damit auch eben genau diese Frage nach der weiblichen Differenz nicht. Mehr noch, sie tut es mit einem radikalen Gestus, der scheinbar wirklich alles verwirft, nicht? So wie Gender Trouble funktioniert, sein Kapitel um Kapitel werden irgendwie die theoretischen Vorläufer abgearbeitet und immer gezeigt, deren essentialistischer Rest gezeigt. Sagen immer mit so einer anti-essentialistischen Überbietungsgeste noch anti-essentialistischer als Foucault. Sie macht also Tabula rasa scheinbar mit allen hergebrachten Vorstellungen von Sexualität, Gender und so weiter und löst zudem gleichzeitig das Ohnmachtsproblem, was feministische Theorien umtreibt. Wenn vorher das spezifische weibliche Schicksal in der Gesellschaft eben das des Opferseins ist, und zwar je weniger mich ansonsten als Frau von den Männern unterscheidet, desto mehr ist der entscheidende Unterschied ja genau dieses Opfer männlicher Herrschaft sein. Wenn also vorher Frauen vor allen Dingen als Opfer bestimmt sind, ist es bei Butler, dass der Mechanismus der Macht, der die Geschlechter normiert, zugleich der Mechanismus der Subversion ist. Also wie Lenin, der sagt, irgendwie die Kapitalisten werden uns noch den Strick liefern, an dem wir sie aufhängen. Es ist eben so, dass der Diskurs bei Butler genau die Mechanismen liefert, um ihn zu subvertieren. Nämlich, weil es eben kein Original des Frauseins oder Mannseins gibt, muss diese Geschlechtsidentität ständig wieder performativ hergestellt werden, das heißt wiederholt werden. Und die stetige Wiederholung der Norm ist immer zugleich die Möglichkeit dessen, was sie produktive Verfehlung nennt. Und schließlich ermöglicht sie auch noch die Produktion ganz abweichender Geschlechtsidentitäten, die sozusagen als negativ im Diskurs schon vorhanden sind, als Abgrenzungsschema. Also ein heterosexueller Mann ist vor allen Dingen nicht schwul, aber damit gibt es diese Position schwul schon. Im Praktischen, das finde ich übrigens immer ziemlich interessant, beschränken sich wirklich diese abweichenden Geschlechtsidentitäten, die dann lebbar gemacht werden sollen, wirklich genau auf die verschiedenen Formen von Homosexualität, während noch abweichendere Geschlechtsidentitäten oder sexuelle Identitäten wie Fetischismus, Sodomie oder Päderastie dann lieber nicht vorkommen, weil die vielleicht etwas doch zu heikel wären. Die Frage ist nur, stimmt dieser Eindruck von der radikalen Geste, vom Tabula rasa machen wirklich? Schon im Hinblick auf diese zitierte Sprachmagie, also nur die Diskurse, das Schaffen den Körper, ist sich Butler eigentlich gar nicht so ganz sicher. Einerseits heißt es bei ihr schon, dass der Bezeichnungsakt den Körper produziert. Also nicht etwa die Kategorie des Körpers, sondern die Sache selbst. Andererseits aber hält sie sich dann doch alle Optionen offen. Es gibt eine Stelle, die ich immer sehr bemerkenswert finde, dass alle Leute sie überlesen in Gender Trouble, die ankommen mit ja, Geschlechter gibt es in echt gar nicht. Wo Butler nämlich die Forschung, die aktuellen biologischen Forschungen zum XY-Chromosom resümiert, also das, was sagen, genetisch der Marker für Männlichkeit ist. Sie sagt nämlich aus ihrer ganzen Argumentation, folgt nicht, dass man keine gültige, beweisbare These zur Geschlechtsbestimmung aufstellen kann, sondern eher, dass die Untersuchung der Bestimmung des anatomischen Geschlechtes durch bestimmte kulturelle Annahmen über den jeweiligen Status von Männern und Frauen selbst eingerahmt wird. Das klingt gleich mal viel weniger Rambazamba. Möglich also doch, dass man biologisch Geschlechter bestimmen kann. Sie weiß es nicht genau. Überhaupt will Butler nicht recht, das ist übrigens in dem neuen Buch, also das letzte eigentlich, was sie veröffentlicht hat zum Thema Sexualität, Geschlechterverhältnis, die Macht der Geschlechternormen nochmal deutlicher. Da gibt es einen ganzen Aufsatz zum Thema Geschlechterdifferenz, wo sie sagt, nein, es geht hier überhaupt nicht darum, zu leugnen, dass es Geschlechterdifferenz gibt, sondern nur diese Geschlechterdifferenz, indem sie problematisiert wird, aufregender für neue Möglichkeiten zu machen. Überhaupt will Butler nicht recht zum Bild der Radikalen passen. In Bodies That Matter, also Körper von Gewicht, mokiert sie sich über Utopistinnen, die unter Berufung auf Lacan sich vorgestellt haben, man könne tatsächlich die Verwandtschaftsstrukturen der Gesellschaft radikal neu strukturieren und damit eben tatsächlich etwas verändern in der Gesellschaft. Also Leute wie Juliet Mitchell oder Gail Rubin, das findet sie eigentlich einen ziemlich albernen Utopismus. Und berühmt ist eben ihr Zitat immer wieder, dass es keine Opposition gibt, die nicht Teil des Gesetzes selber schon ist. Was sie will, ist also gar keine radikale Veränderung. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Sondern was sie will, ist das Bewusstsein der Artifizialität, der Kontingenz des Diskurses, der Artifizialität, Künstlichkeit der Geschlechtsidentitäten. Und dieses Wissen soll entlasten. Also das heißt, ich komme nicht raus aus dem Ganzen, aber ich weiß trotzdem, dass es künstlich ist. Fraglich allerdings, ob das Wissen, dass es kein Entkommen gibt, wirklich entspannender ist für die Subjekte. Butler geht jedenfalls davon aus und schwärmt geradezu von der Plastizität und Flexibilität, die das Gesetz so bietet. Das sind beides Ausdrücke von ihr. Und damit ist auch wirklich eine Differenz zu anderen Postmodernen bezeichnet. Also häufig ist ja dieses so, das Subjekt spricht nicht, sondern wird gesprochen, der Diskurs bestimmt alles, Subjektillusion ist halt eben nur halt eine Illusion. Das wird ja häufig mit so einem leicht sardonischen Lächeln vorgetragen. So bei Lacan ist das ganz stark, auch bei Foucault, wenn er dann sagt, irgendwann verschwindet das Individuum wie ein Sand, wie ein Bild im Sand, wenn das Meer drüber fließt. Das hat also zumindest so was Bösartiges. Und genau dieses Bösartige, was ja vielleicht dann auch eine Wahrheit über die Rigidität von Verhältnissen ausspricht, über die Ohnmacht von Individualität und Subjektivität. Das verschwindet bei Butler vollkommen in dieser Vorstellung, das Gesetz ist zwar unüberwindbar, aber es bietet total viele Möglichkeiten. Wenn es schon also nicht der manifeste Inhalt ist, was Butler zu einem Geheimtipp der radikalen Linken gemacht hat, oder gar nicht so ein Geheimtipp, sondern zu einer Heroe der radikalen Linken gemacht hat, so ist es vielmehr wahrscheinlich das, wovon sie gerade nicht spricht. Kontingenz der Macht, also dieses eine Schlüsselwort der Theorie, heißt ja eben, es gibt keine Politik und Ökonomie, durch die man Macht begrifflich bestimmen könne, keine Geschichte, durch die sie sich herstellt und auch wieder abschaffbar macht, keine gesellschaftlichen Naturverhältnisse, nichts also, was vermittelt wird, sondern nur Macht und eben auch kein menschliches Natursubstrat. So möchte Butler von einer Lust vor dem Gesetz, also vor der Institutionalisierung des Gesetzes, wie sie das nennt, nicht reden. Sie möchte also nicht von dem Stadium der Menschwerdung sprechen, wo das Menschenwesen halt noch kein wirklich menschliches ist, also von den frühesten kindlichen Stadien, die gleichzeitig aber gerade die Stadien sind, in denen das noch halbe Menschenwesen, das L'Omelette, wie es bei Lacan so schön heißt, also das menschliche Rührei, gerade am verletzbarsten, am machtlosesten, am ohnmächtigsten und damit auch der Gewalt am ausgeliefertesten ist. Wird sie in Körper von Gewicht gefragt, wie es denn nun sei mit Körpern, dass sie doch verletzlich seien, dass sie Schmerzen empfinden können, dass sie vergewaltigt werden können, gibt es reihenweise epistemologische Erwägungen zur Frage des, wie kann man über Körper sprechen, so lange, bis man eben tatsächlich vergessen hat, um was es eigentlich nochmal ging. Und am vielleicht krassesten auf den Punkt gebracht ist es in einem Zitat über die Theorie des Ödipus. Butler bezieht sich ja relativ affirmativ auf Psychoanalyse, auch wenn es diese Legende gibt, dass sie eine Psychoanalysekritikerin sei. Aber wie sie es tut, ist eben deutlich unkritischer als bei Freud. Bei Freud ist nämlich Ödipus eben mit Kastrationsdrohung verbunden. Und Kastration ist etwas, eben, was bei Freud beide Geschlechter fürchten. Nur, dass der Junge sozusagen immer weiter denkt, hoffentlich schneidet mir Vater nichts ab, während das Mädchen irgendwann feststellt, so die Theorie, dass es schon kastriert worden ist. Bei Butler hingegen heißt es, Kastration ist also die Figur der Bestrafung und die Angst vor Kastration motiviert die Annahme des männlichen Geschlechtes, die Angst, nicht kastriert zu werden, motiviert die Annahme des weiblichen Geschlechtes. Das heißt, was diese Kastrationsdrohung so real macht, zu so einer gewichtigen Theorie, nämlich, dass da drin all die Angst vor tatsächlicher körperlicher Verstümmelung aufgehoben ist, wird einmal durchgestrichen, indem das sozusagen komplett zu einem Symbol wird, wo man Kastration genauso fürchten kann, wie nicht kastriert zu werden. Ich denke, man kann aber genau dieses Lasst uns nicht über Gewalt reden, also dort, wo sie wirklich blutig, schmerzhaft, körperlich wird, nicht nur an solchen Beispielen aufzeigen, sondern am ganzen Stil. Der Stil gerade von Körper, von Gewicht, von Gender Trouble, von Unbehagen der Geschlechter, ist ja eine Art von linguistischer Ekritur-Automatik. Sie lässt die Diskurse sprechen und man fragt sich eigentlich immer, referiert sie, kritisiert sie, zitiert sie affirmativ. Also die Diskurse sprechen so vor sich hin und legen sich dabei eben wie eine Käseglocke über die schmutzige, wirkliche Welt, in der Menschen foltern, töten, hungern und sterben. Was am allerwenigsten in diesem feministischen Klassiker vorkommt, ist tatsächlich die Geschichte, die vieltausendjährige, grauenvolle Geschichte dessen, was Männer Frauen angetan haben. Von Verstümmelung, Vergewaltigung, Versklavung und Vernichtung. Nichts davon zittert auch nur im Text nach, sondern im Gegenteil abgedichtet gegen Erfahrung, auch gegen Begehren, denn auch irgendwie Lust kommt in dem Text nicht höchstens als epistemologische Fragestellung vor. All das bleibt draußen, während die Gedanken vor der Theoretikerin auf dem Hochsitz dahinziehen. Kurz, es gibt bei Butler, wie ich finde, eine wirklich bemerkenswerte Unfähigkeit, konkret zu werden. Der Radikalkonstruktivismus über die Geschlechter ist zugleich eine vollendete Trennung von Begriff und Sache. Das heißt, ich rede über das Geschlechterverhältnis wirklich, ohne über die blutige Komponente daran zu reden, aber auch über die, und damit ja von da ja auch gar nicht komplett trennbare, lustvolle Seite davon. Die Rechtfertigung dafür ist natürlich, alles auszulassen, alles wegzulassen, was in die ideologische Falle der Natürlichkeit führen könnte. Auch das scheint erstmal plausibel. In der Geschichte der Geschlechterverhältnisse ist ja in der Tat die Berufung auf Natur eine fatale Rolle gespielt als Rechtfertigung für weibliche Minderwertigkeit, für die Aufgabe der Zähmung oder eben auch der Verwerfung, Verstümmelung, Vernichtung. Aber so häufig, wie gerne postuliert, nämlich, dass ich im Geschlechterverhältnis eine einfache Yin-Yang-Polarität zeige, Mann als Geist oder Kultur oder was auch immer und Frau als Natur, dass also so das bürgerliche Geschlechterverhältnis eingerichtet wäre, so einfach ist es ja auch wieder nicht. Und damit kommen wir sozusagen einmal kurz auf genau die Widersprüchlichkeit der Kategorie Natur heraus, die gerade nicht einfach nur etwas was Repressives ist, wo es befreiend ist, sozusagen alles, was mit Natur zu tun hat, aus der Rede über Geschlechter, über Körper und so weiter rauszuschmeißen, sondern wo das wirklich eine radikale Ambivalenz, Doppeldeutigkeit, eine Dialektik sich festzumachen ist. Das zeigt sich eben einerseits schon daran, wie gesagt, dass diese Yin-Yang-Trennung der Geschlechter nicht hinhaut. Der Männerstolz ist ja nie einfach nur einer auf das Allgemein, das Geistsein, sondern immer auch einer auf seine Potenz, das heißt auf Muskeln und Schwanz. Während die Frau, die ja gerne im bürgerlichen Bild der Geschlechter ganz Körper sein soll, gleichzeitig auch wieder ganz immateriell dargestellt wird, gedacht wird, als Verkörperung sozusagen von den ja geradezu metaphysischen Begriffen Schönheit, Tugend etc. Überhaupt ist es eben in der Kritik, in der Gesellschaftskritik eine vertrackte Sache mit der Natur. Von Natur aus sein ist bürgerliche Ideologie und Marx hat das ja in dem schönen Satz auf den Punkt gebracht, aus Sicht der Bürger hat es einmal eine Geschichte gegeben, aber es gibt keine mehr, weil jetzt alles so ist, wie es von Natur aus sein sollte. Aber ebenso gilt es ja auch umgekehrt. Die Selbstherrlichkeit des bürgerlichen Subjektes kann ja gerade die Natur, das heißt die Erinnerung an seine eigene Heteronomie, an seine eigene Bedingtheit nicht ertragen. Marx' Kritik des Gotha-Programms an dem Satz der Arbeit, also der Sozialdemokratischen Partei, die damals geschrieben hatte, dass Arbeit allen Reichtum schaffe, hieß ja, wie falsch. Nein, nicht nur Arbeit, sondern Arbeit und Natur. Denn ohne die Tatsache, dass es Natur braucht zum Reichtum schaffen, könnte man gar nicht erklären, warum Menschen, die von den Reichtumsquellen der Natur abgeschnitten sind, für andere arbeiten müssen, beherrscht werden können. Der Naturzwang ist also gerade, geht also sozusagen gerade in den gesellschaftlichen ein und ist zugleich der Verweis darauf, dass der gesellschaftliche gebrochen werden muss, nämlich als Verweis auf die Bedürftigkeit der Kreatur, auf die Notwendigkeit von Solidarität der leidensfähigen und sterbenden Körper. Diesen Gedanken gerade gegen bürgerliches Schöpfungspathos, was auf eine komische Art ja in diesem verschrobenen linguistischen Idealismus der Postmoderne nachschwingt, wo Sprache den Körper schafft und so. Also diesen marxischen Gedanken, diese marxische Kritik des Schöpfungspathoses wird ja bei Adorno und Horkheimer weitergeführt, wenn sie vom Eingedenken der Natur im Subjekt sprechen. Eingedenken der Natur nämlich als das, was sich der Selbstbeherrschung, der Selbstzurichtung als Instrument der Verwertung entzieht, was also auch eine Möglichkeit des Anderswerdens anzeigt. Und insofern das Verhältnis des bürgerlichen Subjektes zu seinem Körper immer schon prekär ist. Also genau in diesem Sinne vom Schöpfungspathos, dass der von Natur, von natürlicher Bedingtheit nichts wissen will, so wie also das bürgerliche Subjekt einerseits immer eine Realabstraktion ist, Abstreifung alles Besonderen, Konkreten, alle Verleugnung von Heteronomie, von sozusagen Abhängigkeit, so kehrt genau dieses Verleugnete gleichzeitig immer als Verdinglichtes wieder, als Schicksal, nämlich eben gerade als Ausweis der eigenen Besonderheit, den man so vor sich hertragen kann, und zwar gerade auch, wenn es auf dem Arbeitsmarkt darum geht, sich fürs Kapital anzubieten. Bezogen also auf die Arbeitskraft heißt es, einerseits begreift sich der Verkäufer der Arbeitskraft als bürgerliches Subjekt immer auch als ein reiner Geist, als einer, der die Materie verlebendigt. Andererseits aber immer auch als Naturkraft, und Marx spricht ja eben vom Arbeiten als Verausgabung von Hirnmuskel und Nerv. Und der Clou daran, genau aus diesen Verausgaben von Hirn, Muskel, Nerv erfahren wir ja mehr und mehr, dass real oder zumindest im Bilde, was sich diese Gesellschaft schafft, die Muskeln mehr und mehr herausgekürzt werden. Die körperlich mühselige Arbeit wird delegiert in die Sweatshops der Peripherien, wo man sie nicht sieht, während hierzulande eigentlich nur reiner Schöpfungsgeist und Programmierer sitzen, die sagen, ihre Pizza kommen lassen und dann programmieren, also sozusagen ganz immateriell unterwegs sind. Statt also, wie es die Proletarier früher konnten, auf ihre Muskeln stolz zu sein, auf ihre Staublunge, die sie sich im Schacht geholt haben, auf die kaputte Bandscheibe oder sowas als Zeichen, was sie alles konnten, was sie getan haben, gibt es jetzt den Körper eigentlich nur noch als Last, als etwas, was mitgeschleppt wird, was sich eigentlich nur noch dadurch relevant ist, weil es ständig pflegebedürftig ist, weil man sich drum kümmern muss, weil das Ächzen und Stöhnen der Muskeln anzeigt, dass man etwas falsch gemacht hat. Und es ist kein Zufall, dass dieser Trend gleichzeitig eben mit so etwas wie einer Feminisierung von Lohnarbeit einhergeht, also wo plötzlich weibliche Tugenden wie Kommunikation, Teamfähigkeit, Empathie, affektives Commitment ganz stark gefragt sind. Insofern denke ich, ist Butlers Geschlechtertheorie, Gendertheorie ein doppeltes Angebot. Einerseits eins, was völlig im Trend zu dieser Flexibilisierung der geschlechtlichen Identitäten liegt, wo auch eben die Männer mal teamfähig sein müssen und kommunizieren und zuhören können und andererseits die Frauen auch ihren Mann stehen. Und viel wichtiger aber noch, Erlösung von dieser Last des Körpers, einfach durch Beschweigen, durch den bereits erwähnten diskreten Idealismus, in dem der Körper ganz und gar ein Diskursprodukt wird, immaterialisiert. Der diskrete Idealismus, der dann bei Butler wirklich recht diskret ist, aber von ihren Anhängerinnen und Anhängern ziemlich herausposaunt wird. Aber stimmt das denn ganz? Ist nicht gerade Verletzbarkeit ein Schlüsselwort der Butlerschen Moralphilosophie? Und Butler hat ja eigentlich nach ihren ersten Arbeiten über diese Gender-Theorie, also Gender Trouble und Bodies That Matter, vor allen Dingen moralphilosophische Werke geschrieben. Ich fürchte, ohne diese ersten beiden Bücher wäre sie nie zur Ikone der Linken geworden, weil diese moralphilosophischen Bücher im Wesentlichen relativ langweilig sind und ziemlich linksliberal, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, sind. Aber gerade dort fungiert eben die Verletzbarkeit des Körpers, die Prekarität, das Ausgesetztsein an den anderen, die Relationalität zwischen ich und du als Schlüsselbegriffe. Warum auch das eigentlich ein ganz besonders beeindruckender Verdrängungsvorgang ist, das möchte ich kurz in zwei Beispielen zeigen. Einmal die Kritik der ethischen Gewalt, Judith Butlers Frankfurter Adorno-Vorlesung, die sie vor ein paar Jahren hielt, also schon da war sie irgendwie als Nachfolgerin Adornos gehypt. Da gibt es einen kurzen Abschnitt, der heißt Adorno über das Menschwerden. Es beginnt mit einem Zitat von Adorno aus dem Minima Moralia, das ich vorlesen muss, damit man die Folgerung versteht, die sie daraus zieht. Dem Gekränkten, Zurückgesetzten geht etwas auf, so grell wie heftige Schmerzen den eigenen Leib beleuchten. Er erkennt, dass im Innersten der verblendeten Liebe, die nichts davon weiß und nichts wissen darf, die Forderung des Unverblendeten lebt. Ihm geschah Unrecht. Daraus leitet er den Anspruch des Rechts ab und muss ihn zugleich verwerfen, denn was er wünscht, kann nur aus Freiheit kommen. In solcher Not wird der Verstoßene zum Mensch. Und es ist ziemlich interessant, was Butler in ihrer Interpretation daraus macht. Aus diesem Zitat, in dem es ja gerade um Liebe geht und was, wie ich finde, sozusagen voll von Erfahrung steckt, macht sie ein allgemeines Prinzip, nämlich, indem sie sich auf Adorno als Moralphilosophen bezieht, dass menschlich werden heiße, dass menschlich man wird, indem man am Schwanken zwischen dem Wunsch nach einem Rechtsanspruch auf Unversehrtheit und der Abweisung dieses Anspruches festhält. Sagen, wir haben also in dieser Bewegung schon einmal genau das, worum es Adorno eigentlich geht. Eine ganz bestimmte Erfahrung von Liebe rausgekürzt und in ein Allgemeines, nämlich Unversehrtheit verwandelt. Und genau zwischen diesen Polen geht sie dann weiter, dass einerseits es ein Recht auf Unversehrtheit gibt, andererseits das zum Menschensein versehrt werden gehört. Und in dieses versehrt werden fällt wirklich dann wiederum ungefähr alles rein, was so denkbar ist. So dass sie daher auch zum Schluss kommen kann, Übergriffe sind unvermeidlich. Dann übrigens noch so als kleine Lustigkeit. Wenn man das Unmenschliche denunziert, betreibt man Gesinnungsethik, weil das Unmenschliche wichtig zum Menschen gehört, das ist okay. Aber Adorno hat nämlich keine Gesinnungsethik betrieben. Adorno war immer für Verantwortungsethik. Und ich finde es sehr bemerkenswert, den Kritiker Adorno zu einem zu machen, der sich für das große Ganze verantwortlich fühlt, statt einmal über den kategorischen Imperativ nach Auschwitz zu reden, den er ja formuliert hat und der in diesen Stellen über Moralphilosophie gerade nicht vorkommt. Das zweite Beispiel, sozusagen in ähnlich, aber nimmt noch eine zweite Komponente rein, die ich sehr wichtig finde. Also es geht um den Aufsatz Gewalt, Trauer, Politik. Und gerade dieser Begriff der Betrauerbarkeit, der ist dann auch wieder zum Beispiel in ihren Abhandlungen über den Nahostkonflikt, auch in ihrer Dankesrede für den Adorno-Preis ganz wichtig gewesen. Und schon an diesem Begriff der Betrauerbarkeit merkt man, dass es so eine komische Verschiebung gibt von der Frage von Leben und Tod hin zu der betrauerter oder unbetrauerter Tod. Aber ich lese, wie gesagt, aus diesem Aufsatz über Gewalt, Trauer und Politik auch nochmal einen Abschnitt von Butler vor. Ich beziehe mich auf Gewalt, Verletzbarkeit und Trauer, aber es gibt eine allgemeinere Konzeption des Menschlichen, mit der ich hier arbeiten möchte, in der wir von Anfang an dem anderen ausgeliefert sind, in der wir von Anbeginn, sogar noch vor der eigentlichen Individuation, aufgrund körperlicher Erfordernisse einer Anzahl von primären anderen anvertraut sind. Diese Konzeption bedeutet, dass wir verletzbar sind durch diejenigen, die wir wegen unseres geringen Alters weder kennen noch beurteilen können und folglich auch verletzbar sind durch Gewalt. Zudem aber auch verletzbar durch ein weiteres Spektrum der Berührung, das an einem Ende die Auslöschung unseres Seins und am anderen Ende die physische Unterstützung unseres Lebens umfasst. Das ist, denke ich, ein sehr weites Spektrum von Verletzbarkeit. Und es ist sehr bemerkenswert, dass tatsächlich diese Verletzbarkeit sozusagen nicht zu einer negativen Grundlage wird für Moral, also für das selbstverständliche Recht jeden Menschen, keine Schmerzen erleiden zu müssen, sondern dass die Verletzbarkeit selber sozusagen unter der Hand zu einem Positivum wird, zu so etwas, was man vielleicht dann Ansprechbarkeit, Berührbarkeit oder so etwas nennen kann. Also die Verletzbarkeit des Menschen, ihr ontologischer Unterpfand für ihre Moraltheorie der Relationalität wird. Was dann zu einer neuen Ethik der Gewaltlosigkeit führen soll, eine Ethik der Betrauerung der Opfer, wo dann als Beispiel übrigens immer die Palästinenser fungieren und so weiter. Die Vorstellung, dass das, was sie eben Imperialismus nennt oder eben Staatsgewalt, dass das vor allen Dingen seine Ursache darin hätte, dass einige Leben als nicht betrauerbar gelten, ist auf verschiedenen Ebenen, denke ich, schon allein empirisch verfehlt. Also erstens die Vorstellung, Leben der dritten Welt würden hierzulande, das ist eine ihrer Prämissen, nicht als betrauerbar gelten, werden, glaube ich, durch jede Nachrichtensendung, wo hungernde Kinder gezeigt werden, aber eben auch gerade die von ihr immer angeführten Palästinenser, die angeblich nicht betrauerbar sein sollen, gerade die werden ja gerne in empörten, also sozusagen in diesen Begräbnisdemonstrationen gezeigt, wenn gerade mal wieder ein israelischer Raketenangriff war. Dann gibt sie immer in der Tagesschau. Es ist aber auch eine komische Vorstellung, dass man sagen für Betrauerbarkeit erst lernen müsste. Es ist im Gegenteil ja eigentlich so, denke ich, sozusagen dieses das empathische Moment, dass wenn ich wirklich einem Menschen gegenüberstehe, dass ich, um den verletzen zu können, mir gerade diese Empathie ganz im Gegenteil ziemlich bewusst abtrainieren muss. Also die Nazis haben ja nicht Leute umgebracht, weil sie sozusagen deren Leben als nicht betrauerbar galten, sondern ganz umgekehrt, wie Himmler in seiner Posener Rede zum Beispiel sagte, dass wir da hart geblieben sind, dass wir da unser Projekt durchgezogen haben, ohne eben in Humanitätsdusel zu verfallen. Das war gerade das Ruhmesblatt der SS. Also es ist gerade nicht so ein, man muss nur dran denken, die sind auch betrauerbar, sondern ganz im Gegenteil, das wissen gerade die Schlechter ja die Barbaren und freuen sich und finden sich großartig, dass sie darüber hinwegtreten können. Das Dritte aber, und es ist eben nicht zufällig, dass ihre Beispiele immer wieder sind, dass es die Palästinenser sein sollen, die in der ersten Welt als nicht betrauerbar gelten, vermischt planmäßig eben Trauer und Propaganda. Denn diese Begräbnisinszenierungen, diese Rituale, die dann gezeigt werden, sind ja gerade nicht einfach Abschied nehmen von einem Familienmitglied, sondern sind Racheschwüre, sind also Nutzbarmachung des Toten fürs nationale Kollektiv. Und tatsächlich schreibt Judith Butler auch ganz arglos davon, dass Trauer ja auch als Symbol nationaler Selbstbejahung sehr wichtig sei. Der entscheidende Punkt aber ist, dass genau durch diesen Trauerbegriff eine ganz komische, falsche Intimität zustande kommt. Als könnten wirklich alle Menschen auf dieser Welt betrauert werden. Als wäre es nicht gerade das Grauen von Auschwitz, dass man 6 Millionen nicht betrauern kann. Nicht individuell sagen, das Antlitz vor Augen rufen und die Namen und Geschichte. Dass dieses Verbrechen gerade sagen, diese Momente von sagen, individueller Betrauerbarkeit übersteigt. Und dass das Signum von Staatsverbrechen, von der mörderischen Gewalt des 20. Jahrhunderts ist. Indem ich Betrauerbarkeit als politische Zentralkategorie einfüge, vermische ich auf eine ganz unangenehme Art und Weise eben intim-persönliches und allgemein politisches. Und das äußert sich dann vor allen Dingen auch tatsächlich in einem furchtbaren Kitsch. Denn der Aufsatz endet so, der Gewalt und Trauer und Politik. Denn wenn ich von dir verwirrt bin, dann bist du bereits bei mir und ich bin nirgendwo ohne dich. Und das ist wirklich, es verwandelt Politik in einen Beziehungskitsch und Moral in ein schlechtes Liebesgedicht. Ich mache nur noch eine kurze abschließende Bemerkung, weil ich glaube, dass genau diese Bewegung, es ist ja auch eben schon vorgekommen, über die Palästinenser als die zu Betrauernden, die Unbetrauerbaren bisher, dass das relativ viel davon erklärt, was eben bei Judith Butler als Stellungnahmen zum Nahostkonflikt durchgehen. Ihr neues Buch Parting Ways, Jewishness in the Critique of Zionism. Ich finde den Titel allein schon großartig. Judith Butler und Israel, wir gehen jetzt getrennte Wege. Jetzt sind wir geschiedene Leute. Parting Ways ist eben ihr Buch sozusagen zum Nahostkonflikt. Und wer jetzt so einen richtigen, schönen, saftigen, antiimperialistischen Verschwörungsschinken erwartet hätte, mit richtig vielen geilen, blutigen Bildern von hingeschlachteten palästinensischen Kindern oder sowas, der ist da eher enttäuscht. Das merkt man zum Beispiel auch in der jungen Welt, die dann so sagen, ja, also eine Marxistin ist sie ja nicht gerade. Sondern es ist eigentlich ein... Also es kommen natürlich so ein paar Kracher vor. Es kommt das Massaker von Jenin vor, was ziemlich genau das Gegenteil war eines Massakers. Es kommen 100.000 durch den Sicherheitszaun vertriebene Palästinenser vor, was nun wirklich, sagen wir mal, wenn es hochkommt, eine Promille davon sind. Es kommen überhaupt 5 Millionen vertriebene Palästinenser vor seit 48, weil halt diese Hochrechnungsmethode der vererbbare Vertriebenenstatus auch auf die Palästinenser Anwendung findet. Es kommt dann sowas vor wie die Hisbollah wird ja immer kritisiert dafür, dass sie menschliche Schilde nimmt, also Zivilisten, sich hinter Zivilisten in Kriegsgebieten verbirgt. Aber sind nicht diese Städte im Norden von dem, was wir Israel nennen, auch menschliche Schilde? Die sind da ja auch extra nur hingebaut worden, ja, ich weiß eigentlich auch nicht genau, warum. Um Raketen darauf regnen zu lassen und daraus propagandistischen Vorteil zu ziehen. Aber wie gesagt, das ist relativ selten, solche Sachen. Sie redet wie immer auch hier kaum konkret. Worum es ihr geht, ist eine Selbstlegitimation als Israel-Kritikerin. Nämlich eine jüdische Selbstlegitimation. Darauf legt sie ja sehr großen Wert. Gibt es jüdische Ressourcen zur Kritik am Zionismus, ist ihre Frage. Um gleichzeitig zu sagen, sie müssen gleichzeitig mehr als jüdisch sein, um sozusagen das Narrativ zu durchkreuzen, dass das Jüdische das Entscheidende sei für den Nahen Osten. Und sie findet diese jüdische Legitimation in der Figur des Diasporischen. Denn das Diasporische am Judentum sei ja gerade, dass man immer schon mit anderen, mit Nichtjuden zusammenleben müsse. Und das klingt sehr idyllisch, weil sozusagen die 2000-jährige Verfolgungsgeschichte da drin einfach mal nicht stattfindet oder jedenfalls auch nur eine Art von Begegnung mit dem anderen ist. Und das gipfelt dann in einer Figur, die ich einfach fast schon komisch finde, dass nämlich sozusagen am Ursprung des Judentums stünde ja Moses, und da hat ja Freud schon gesagt, dass es ein Ägypter ist, und also war Moses ein Araber. Egal, ob es 1000 vor Christus schon Araber in Ägypten gab, Moses ist ein Araber, und deshalb ist sozusagen im Kern des Jüdischen auch schon ein Arabischsein drinne, und deshalb könnte es im Nahen Osten alles ganz toll sein. Wenn nicht die Zionisten sagen, genau diese Figur des jüdischen Diasporischen auf den anderen zugehen, mit dem anderen zusammenleben wollen, immer durchstreichen würden. Es ist genau diese Art von Verkitschung und Intimisierung, die überhaupt in dem Betrauerbarkeitsbegriff drin liegt, die hier wieder eine Rolle spielt. Also die Vorstellung, das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern sei eigentlich eins zwischen zwei verfeindeten Nachbarn, wo der eine Nachbar nur wirklich mal freundlicher auf den anderen zugehen müsste, statt immer so verbiestert bei sich selbst zu hocken und mit dem anderen nichts zu tun haben zu wollen. Es ist eine Schrebergarten-Idylle, die verwirklicht werden könnte, wenn man nur auf Judith Butler hören würde. Zu dieser Schrebergarten-Idylle oder zu dieser Intimisierung gehört auch, dass sie mehrfach davon schreibt, die Palästinenser seien ja von Israel enteignet worden. Also nicht die Großgrundbesitzer, die herrschende Klasse, als hätten wirklich den Palästinensern vor 48 das Land gehört dort. Aber es ist auch, und das ist auch sehr interessant, eine Suche nach dem legitimen Souverän. Sie nimmt sich zum Beispiel Benjamins Kritik der Gewalt vor, was eine Kritik aller Staatsgewalt ist, also sozusagen eine Art theologischer Anarchismus, formt das aber um, dass sie da eine Ressource hat, um spezifisch den Staat Israel zu kritisieren, dessen State Violence. Denn State Violence kann man genau dann kritisieren, wenn sie illegitimate ist, also illegitim. Und illegitim ist sie genau dann, wenn sie zu Ausbeutungszwecken dient. Und das ist in der Tat natürlich etwas, was den israelischen Staat von allen anderen Staaten dieser Welt unterscheidet. Wie sie also schon in Kritik der ethischen Gewalt nichts gegen Knast hat, solange Knast das Leben stützt, hat sie in Parting Ways nichts gegen Staat, solange er nett zu seinem Nachbarn ist. Es ist als alles wieder eine Art von Wohlfühlkitsch, verbunden mit Verantwortungslosigkeit. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ihr ganzes Schwärmen davon im letzten Kapitel, wie schön es sein könnte, die Grenzen auf, binationaler Staat, Rückkehrrecht für Palästinenser, ist ein einziges Utopieentwerfen, deren Kosten sie nicht tragen müsste, sondern die Leute, die so blöd wären, auf diesen Vorschlag hier und jetzt zu hören. Und ich denke, genau das ist die Funktion, die Judith Butler letztendlich in dem akademischen Geistes, in dem institutionalisierten Geistesbetrieb einnimmt. Aus der Theorie folgt ziemlich wenig. Es wird die niemand, so etwas wird kein Policymaker wirklich je ernst nehmen. Nicht mal die Anti-Imps nehmen es ja wirklich richtig ernst. Es kommt auch aus all dem, was sozusagen Aktivisten aus Butlers Gender-Theorie folgen, nicht viel mehr heraus als Unterstriche schreiben und überhaupt bestimmte Sprachvorschriften erlassen. Es ist auf der einen Seite komplett weltlos und bedeutungslos. Auf der anderen Seite ist es aber eben die Form, sich gerade als besonders gutes Wesen zu fühlen, was zwar nichts ändern kann, aber moralisch voll auf der richtigen Seite steht. Und ich glaube, das erklärt ganz genau, warum Judith Butler zur Ikone einer kleinbürgerlichen akademischen Gruppe von Leuten geworden ist.